möchte die Predigt starten heute mit einer Geschichte, die vielleicht so oder ähnlich vor 70 Jahren passiert ist. Ein Mann namens Erwin hat sich verliebt, hier in der Schweiz, in ein junges Mädchen. Sie haben sich verlobt, das Mädchen ging noch in den Austausch nach Australien. Zu einer Zeit, wo es kein Mail gab, Telefon war zu teuer, Postkarten sind nicht angekommen. Jedenfalls nach etwa 4, 5, 6 Monaten kommt dieses Mädchen nach Hause und sagt, ich bin schwanger. Nun, Erwin weiß, was da der Fall ist. Aber sie sagt ihm, ich hatte keinen anderen Mann, ich hatte noch nie Sex. Und was würdet ihr denken in so einem Fall? So ähnlich erging es dem Mann, den wir heute in der Predigt zusammen anschauen. Ich lade euch ein, die Bibel hervorzunehmen. Matthäus 1, 18 bis 25. Da lesen wir, mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn, erschien ihm im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Maria hat vom Engel erfahren, Lukas 1 lesen wir das, dass sie schwanger werden würde vom Heiligen Geist. Was macht Maria? Sie geht wahrscheinlich so schnell sie kann weg zu ihrer Verwandten Elisabeth. Und dort ist sie für 3 Monate. Nach 3 Monaten kommt sie zurück, vielleicht sieht man schon so ansatzweise das kleine Bäuchlein. Sie ist jetzt vermutlich im 4. Monat schwanger. Und sie sagt ihrem Verlobten, Josef, ich bin schwanger. Jetzt stellt euch mal die Situation von Josef vor. Seine Verlobte ist einfach für 3 Monate verschwunden, weg. Kommt zurück, ist schwanger. Die Situation ist doch sonnenklar, was da passiert ist. Maria ist ihm fremdgegangen. Jetzt hat Josef ein Problem. Die Bibel sagt uns, Josef, er war gerecht, dikaios. Luther übersetzt mit fromm, kann sagen, er wollte so leben, wie es Gott gefällt. Nach dem alttestamentlichen Gesetz. Und vom Gesetz her war jetzt ganz klar, Josef, du darfst diese Frau, die dir fremdgegangen ist, nicht heiraten. Die hat Unzucht betrieben. Du musst sie heiraten. Ja, jetzt hat er 2 Möglichkeiten, entweder öffentlich bloßstellen, eigentlich einen Gerichtsprozess machen mit ihr, oder sie heimlich entlassen. 2 Möglichkeiten hat er. Erste Variante, das Bloßstellen meint einen Prozess vor Gericht, wo klar wird, sie ist ihm fremdgegangen. Ganz nach Gesetz 5. Mose 22 wäre die Strafe auch völlig klar gewesen, wenn eine Verlobte während ihrer Verlobungszeit schwanger wird oder Sex hat mit einem anderen Mann, dann muss sie gesteinigt werden, eigentlich auch noch mit dem Mann, wenn es einvernehmlich war. Das war so das öffentliche Bloßstellen. Zur Zeit der Zeitenwende aber hat man vermutlich sehr selten gesteinigt. Ja, die Johannesgeschichte dort mit der Ehebrecherin, so eine spezielle Situation. So. Man merkt eigentlich, wäre Steinigung angebracht, aber so, man macht es nicht mehr. Sondern man hat die Frau an den öffentlichen Pranger gestellt. Und das bedeutete dann für die Frau, die da unehelich schwanger geworden ist, dass ein Stigma über ihrem Leben hing. und wahrscheinlich kein Mann, keine Familie mehr bereit war, den Brautpreis zu bezahlen. Diese Frau war dann sich selbst überlassen. Sehr oft gingen solche Frauen dann in die Prostitution, um zu überleben. Das war das öffentliche Bloßstellen. Das andere, heimlich entlassen. Ein Scheidebrief ausstellen vor zwei Zeugen und sie einfach freigeben, damit sie den Mann heiraten kann, der Vater ihres Kindes ist. Man so überlegt, dass Josef sie heimlich entlassen möchte, erscheint Josef ihr als sehr, sehr liebevoll, sehr, sehr demütig. Das heißt ja so, er überlegt sich das. Wahrscheinlich, ich stelle mir so vor, er konnte nicht einschlafen. Er grübelt nach, was er jetzt tun soll. Etwas muss ich noch erwähnen, noch nachträglich. Die beiden sind erst verlobt. Verlobt bedeutet aber, dass sie bereits so eine rechtliche Bindung hatten wie heute die moderne Eheschließung. Also Verlobung damals war, man hat sich einander versprochen, der Brautpreis wurde gezahlt, es war alles wie schon rechtlich festgelegt, die Ringe wurden ausgetauscht. Und dann gab es aber noch etwa ein Jahr Verlobungszeit und in dieser Zeit hatte der Mann die Aufgabe zu schauen, dass dann die Frau gut leben kann. In der Regel baute er ihnen ein Haus. Josef konnte Häuser bauen, er war ja von Beruf Häuserbauer, Technon, also oft übersetzt mit Zimmermann, aber eigentlich viel mehr als ein Zimmermann. Er konnte Häuser bauen und nach einem Jahr war es dann so, dass man die Frau heimholte, gleich heiratete. War oft eine Prozession vom Haus ihrer Eltern feierlich zum Haus von ihm. Das war so die Verlobungszeit. Verlobung war sehr verbindlich, das brauchte bereits die Scheidung, wenn man sich da trennen wollte. Also Josef überlegt sich, was mache ich da? Ah ja, das auch noch. Die waren wirklich schon Mann und Frau, das seht ihr da. Das war rechtlich bindend, die Verlobung. Darum ihr Mann, deine Frau. So, jetzt aber. Josef überlegt sich, kann wahrscheinlich nicht einschlafen, grübelt nach und dann plötzlich übermannt ihn der Schlaf doch und jetzt erscheint ihm ein Engel. Engel sind irgendwie etwas ganz typisch Jüdisches. Engel gibt es bei den Griechen, bei den Persern, bei den Römern nicht wirklich. Da gibt es Nymphen und andere Dinge. Aber Engel sind in der Bibel göttliche Boten, Vollstreckungsgehilfen, die oft dort erscheinen, wo der Himmel mit der Erde ganz nahe in Kontakt kommt. Jetzt haben wir heute oft so die Vorstellung, wenn wir an Engel denken, so an freundliche, eher feminine Gestalten. So. Die Bibel hat ein ganz anderes Verständnis von Engeln. In der Bibel sind Engel so ganz mächtige Kriegshelden, Kämpfertypen, Soldaten. Übrigens, glaube ich, in Lukas 1 steht auch nicht, die Engel haben gesungen, sondern die Soldaten haben gesungen. Oder gesprochen. Gesungen haben Engel nie in der Bibel. Klammerbemerkung. Habe ich jetzt Weihnachtsfreude genommen? Nein, gut. Jedenfalls, Engel sind so ehrfurchtgebietende Kämpfertypen, Soldaten. Und hier erscheint ein Engel dem Josef im Traum. Ich habe so gedacht, die Josefs der Bibel, so die zwei bedeutendsten, sind schon unglaubliche Träumer. He? Dieser Josef hier im Neuen Testament, der träumt viermal. Dreimal werden wir dann an Weihnachten noch zusammen anschauen. Viermal hat er geträumt, viermal hat er Gott direkt etwas gemacht. Auch hier. Und das, was er hier machen soll, ist: Nimm Maria, deine Frau, zu dir. Also hol sie heim, heirate sie. Fürchte dich nicht, Josef, das zu tun, denn wenn du das tust, sündigst du nicht. Das ist so die Botschaft. Und jetzt kommt die Begründung. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Nicht, wie es bei euch in der Bibel heißt, hier in Vers 20, ist ganz wörtlich übersetzt nach Elberfelder, das in ihr Gezeugte. Hier steht das Wort Gezeugte. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das Wort kommt mir doch bekannt vor. Das erscheint nämlich in Matthäus 1, 1-16, 40 Mal. dieses Verb. Also ich nehme an, die meisten können jetzt das nicht lesen. Es ist griechische Schrift. Aber ihr könnt sehen, oder? Blau sind die Verben, braun die Nomen oder Namen. Umrandet so Jesus Christus, Gott so. Macht mein Bibelprogramm automatisch, ist noch gäbig. Und dann sieht man jetzt hier, ach, okay, das Wort da Egenesen, das ist immer genau gleich. 39 Mal er zeugte. Ihr habt die Predigt wahrscheinlich gehört letzten Sonntag. Da wurde viel gezeugt. Aber aktiv. Und dann plötzlich da unten, ein bisschen anders für diejenigen, die es ganz genau sehen können, aber immer noch das gleiche Verb, nur in einer anderen Verbform, plötzlich passiv. Wurde gezeugt. Und genau im Passiv erscheint es auch in Matthäus 1,20. Nicht Josef zeugte, sondern es wurde gezeugt. Josef wird in der Bibel nie Vater von Jesus genannt. Maria aber wird seine Mutter genannt. Josef nie Vater. Das ist die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus und Lukas, wo uns mitgeteilt wird, dass Jesus geboren ist von der Jungfrau Maria. Wir sind hier also an einem ganz speziellen Punkt angelangt im christlichen Glauben. In einer sehr, sehr herausfordernden Situation. Die Jungfrauengeburt. Und die Frage ist, muss man als Christ an die Jungfrauengeburt glauben? Ist die Jungfrauengeburt harter Fakt oder fromme Fiktion, wie es ein Journalist mal nannte? Eine Frau ging mal zum Arzt, gesagt, Herr Arzt, Herr Doktor, ich bin schwanger, aber ich hatte noch nie Sex. Der Arzt geht zum Fenster, schaut raus und er schaut und er schaut und er schaut und er schaut. Dann fragt die Frau, Herr Doktor, was machen Sie? Wieso schauen Sie so lange raus? Sagt der Herr Doktor, ja wissen Sie, das letzte Mal, als das passiert ist, sind drei Könige mit Geschenken vorbeigeritten. Ich will einfach sicher gehen, dass ich nichts verpasse. Ja, über die Jungfrauengeburt lässt sich so einfach Witze machen. Es ist eine Herausforderung an unseren Verstand. Wie geht das, dass eine Frau ohne Mann, ohne Sex schwanger wird? Undenkbar für unseren Verstand. Warum? Weil es ist analogielos. Das gab es noch nie. Das gibt es auch heute nie. Es geht nicht. Mal die ganze moderne Sache da weggenommen mit dem Klonen und all dem ethischen, grenzwertigen Zeugs. Aber damals war das völlig klar, das geht nicht, oder? Ohne Mann schwanger zu werden, geht nicht. Das war übrigens auch für die damaligen Menschen so. Die waren nicht dümmer. Manche denken, ja, die waren halt so dumm und naiv und gläubig und so. Nein, Maria hat nicht gesagt, ah, okay, werde ich schwanger vom Heiligen Geist, gut. Und sie sagt, wie soll das gehen, da ich doch von keinem Manne weiß, erkenne, noch nie erkannt habe, noch nie Sex hatte. Und Josef, auch er, glaubt es zuerst nicht, will sie heimlich entlassen. Vor allem im jüdischen Kontext ist die Jungfrauengeburt undenkbar. Dass Gott Sex hat mit einem Menschen, so, oder? Die absurde Vorstellung. Dass Gott ein Kind zeugt. Nein, bei den Griechen, okay, Halbgötter, Götter, die da menschlich sind, Menschen, die Götter sind und so. Aber im Judentum ist das eigentlich eine Blasphemie, diese Vorstellung. Eine Jungfrau, Gott gebiert. Undenkbar, absurd. Und so ist die Jungfrauengeburt bis heute eine Zumutung an unseren Verstand. 2011, an einem Kirchentag in Deutschland, in Dresden war das, stand ein großer Kirchenlehrer auf, Kirchenmann, und er sagte, dass die Jungfrauengeburt eine fundamentalistische Zumutung ist, der man verdanke, dass immer weniger Menschen der Kirche vertrauen. Denn schließlich wisse man ja heute, dass die Jungfrauengeburt nur eine Legende sei, die viel später entstanden ist. Darum noch einmal meine Frage, muss ich als Christ an die Jungfrauengeburt glauben? Ich würde so sagen, man kann Christ werden, ohne sich über die Jungfrauengeburt den Kopf zu zerbrechen. Das geht. Ich kann das Evangelium hören und nie etwas von der Jungfrauengeburt. Beweis, lies mal das Markus-Evangelium, steht nichts von der Jungfrauengeburt. Lies die Briefe von Paulus, da wird die Jungfrauengeburt auch nicht direkt bezeugt. So. Ich kann also das Evangelium hören und verstehen, ohne mir Gedanken zu machen über die Jungfrauengeburt. Aber ich glaube, ich kann das Evangelium nicht wirklich in der Tiefe verstehen, wenn ich nicht verstanden habe, warum es nötig war, dass Jesus, dass Gott selbst, von einer Jungfrau geboren worden ist. Die Jungfrauengeburt ist in der Theologie und für unseren Glauben ein wichtiges Thema. So wichtig, dass bereits die ersten Christen das zum Kern, als Kern ihres Glaubens erkannt haben. Wenn ihr jeweils hier in den Gottesdienst kommt, dann müsst ihr mal einfach auch lesen, was da an der Wand steht. Wenn ihr hineinkommt, so links an der Wand, steht ja das apostolische Glaubensbekenntnis. Jedes Mal, wenn ich dort durchlaufe, denke ich, geniale Idee, die man da hatte, das hier hinzuschreiben. Das ist der Kern unseres Glaubens. Das ist das, was alle Christen aller Zeiten im Kern gemeinsam glauben. Und da heißt es über Jesus, geboren, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Papst Benedikt XVI. Schrieb treffend, diese beiden Punkte, und er meinte die Jungfrauengeburt und die wirkliche Auferstehung aus dem Grab, diese beiden Punkte sind die Prüfsteine des Glaubens. Wenn Gott nicht auch die Macht über die Materie hat, dann ist er eben nicht Gott. Das ist der Punkt. Entweder ist die Geburt von Jesus durch eine Jungfrau eine Fiktion, eine Erfindung, oder es ist ein Wunder, einmalig, analogielos. Es gibt diese beiden Möglichkeiten. Entweder ein Wunder oder es ist eine Erfindung. Wenn ich glaube, dass die Geburt von Jesus durch eine Jungfrau so passiert ist, dann kann ich glauben, dass Gott alles möglich ist. Ich kann der Bibel alles glauben. Darum ist es der Prüfstein. Viele Menschen sagen heute, ich kann nicht an Wunder glauben. Und sie meinen damit, ich kann nicht glauben, dass Jesus übers Wasser gelaufen ist, dass Jesus Brot vermehrt hat, dass Jesus Tote auferweckt hat. Ich kann das nicht glauben. Und schon gar nicht können die Menschen glauben, dass eine Jungfrau ohne Mann, ohne Sex schwanger wird. Jetzt hat Packer, J.I. Packer, ein sehr guter Theologe, dem wir sehr vieles lernen können, er hat festgestellt, dass der Unglaube an die biblischen Wunder sich auflöst, wenn die Inkarnation als Realität anerkannt wird. Er hat wie gemerkt, wenn ein Mensch irgendwann zum Punkt kommt, dass er das doch glauben kann, dann kann er alles dann glauben, was in der Bibel steht. Spannende Entdeckung. Und so möchte ich dich heute Morgen in meiner Predigt fragen. Gibt es Dinge in der Bibel, die du einfach nicht glauben kannst? Oder wo du Zweifel hast? Ich würde so sagen, wenn ich so die Menschen so ein bisschen studiere, dann haben die allermeisten Menschen vor allem mal Mühe zu glauben, dass Gott der Schöpfer ist von Himmel und Erde. Dann zweitens Mühe zu glauben, dass eine Jungfrau schwanger wurde. Drittens, dass Jesus leiblich vom Tod auferstanden ist. Viertens, dass Jesus diese etwa 40 Wunder, die da beschrieben ist, und noch viele mehr getan hat. Und fünftens, auch die anderen Wunder im Alten Testament, so der Jona im Bauch des Fisches oder im Neuen Testament, die Wunder kann man auch nicht glauben. Der Punkt ist jetzt, wenn ich glauben kann, dass Gott aus nichts etwas machen kann, Schöpfung, Jungfrauengeburt, Auferstehung von Jesus und so weiter, dann kann ich alles glauben, was in der Bibel steht. Nun, ich möchte ehrlich zugeben, dass ich manchmal schon auch meine Zweifel habe im Glauben. Vielleicht denkst du jetzt, ja, du bist Pfarrer, warum hast du Zweifel? Muss man doch einfach glauben. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt diejenigen, die sind eher so kopforientiert und andere eher herzorientiert. Und die kopforientierten Menschen können mich jetzt sehr gut verstehen, dass ich Zweifel habe. Und die Herzorientierten denken so, ach, come on, glaube einfach, kein Problem. Aber ich behaupte, auch du hast Zweifel, wenn du ganz herzorientiert bist. Vielleicht keine Zweifel über die Bibel, sondern Zweifel, liebt Gott mich noch? Hat er mich gerne? Hat er mich vielleicht schon vergessen? Wird Gott mein Gebet erhören? Bin ich ihm wichtig? Schenkt mir Gott noch einen Mann, eine Frau, Kinder, eine Arbeitsstelle? Zweifel. Ich glaube, jeder Mensch hat, wenn er ehrlich ist, Zweifel. Ich habe meine Zweifel, ihr habt eure Zweifel. Etwas, was mir immer wieder hilft, wenn ich so zweifle, ist die Erinnerung an Johannes 6, 68. Dort fragt Jesus seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Wisst ihr, Jesus ist eine Zumutung. Nicht nur für unseren Verstand, sondern für unser Herz. Wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr mich auch den Abhang hinunterstürzen wie die anderen? Wollt ihr mich auch verlassen? So fragt Jesus uns immer wieder, willst du auch weggehen? Willst du auch den Glauben über Bord werfen? Alles zurücklassen? Willst du auch anderes in deinem Leben haben, was dein Letztes ist, dein Wichtigstes? Willst du auch gehen? Und dann sagt Petrus, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und an das erinnere ich mich jeweils. Ich frage mich dann, wohin sollte ich denn gehen? Wohin könnte ich denn gehen, wenn ich von Jesus weggehe? Was trägt im Leben und im Sterben? Was gibt Sinn, Hoffnung, Zuversicht, Liebe, Annahme, Wertschätzung, Heimat, Identität? Darum die Frage noch einmal. Glaubst du, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde? Das ist eine Zumutung für unser Denken. Aber wenn ich das glauben kann, dann kann ich tiefstes Vertrauen in die wichtigsten Lehren der Bibel haben. Dann kann ich glauben, dass Jesus ganz Mensch und ganz Gott ist. Dass Jesus sündlos geboren wurde. Dass Jesus als Mittler zwischen Gott und Mensch uns Menschen mit Gott versöhnen konnte. Und ich kann auch glauben, dass Jesus sündlos gelebt hat und sündlos für mich gestorben ist. Ich kann glauben, dass Gott alles getan hat. Oder wenn er in der Maria alles getan hat, dann kann ich auch glauben, dass er für mich alles getan hat. Dann kann ich glauben, dass ich den Himmel mir nicht verdienen muss. Und dass ich nichts tun kann, um mir den Himmel zu verspielen, weil Gott es tut. Dann kann ich glauben, dass ich Vergebung bekomme, wenn ich meine Sünden bekenne. Und ich kann glauben, dass ich ein Kind Gottes werde, wenn ich Jesus in mein Leben aufnehme. Aber ich kann auch glauben, dass Gott mich in meinem tiefsten Inneren, in meiner jetzigen Situation wirklich versteht, weil Gott in Jesus heruntergekommen ist. Und zwar heruntergekommen im doppelten Sinn. Heruntergekommen, arm und bloß. Er versteht uns auch in unserem, wie auch immer wir die Situation gerade benennen wollen. Jesus versteht es. Er kam herunter, er kam uns ganz nahe. Und das ist der Sinn der Inkarnation, des ins Fleisch kommen. Das ist der Sinn der Jungfrauengeburt. Gott will mit uns sein. Gott mit uns. Wie eine Klammer im Matthäus-Evangelium. Matthäus 1, Gott mit uns. Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott mit uns. Jesus, Gott will mit uns sein. Gott hat buchstäblich Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um zu uns zu kommen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Wir können Gemeinschaft haben, indem wir mit Gott reden, auf sein Reden hören. Gott will Gemeinschaft haben mit uns. Jetzt stellen wir in unserem Predigttext aber noch etwas fest, etwas, was durch die ganze Bibel immer wieder deutlich wird. Nämlich, wer in einer Beziehung mit Jesus leben will, der braucht Mut. Die Entscheidung für Jesus braucht Mut. Mindestens in dreifacher Hinsicht sehen wir in unserem Bibeltext. Denn wir sehen ganz gut bei Josef, dass er sich für Jesus entschieden hat. Und das brauchte Mut. Drei Dinge möchte ich noch mitgeben. Erstens, es braucht den Mut, die Verachtung der Welt zu tragen. Stellt euch vor, am nächsten Morgen ist Josef aufgestanden. Er ging zu Maria, hat ihm gesagt, ich habe geträumt. Und dann haben sie vielleicht noch verglichen, was die Engel so gesagt haben, haben gemerkt, beide haben Jesus gesagt, kann kein Zufall sein. Oh, es wird das Bübli, auch das, gute Vorhersage in einer Zeit, wo es noch keinen Ultraschall gab, oder? Auch das dann ein Hinweis, ist wirklich nicht nur geträumt, es ist so. Und dann sagt er, okay Maria, ich nehme dich als meine Frau an. Und dann kommen die Freunde und sagen, Josef, hast du sie geschwängert vor der Eheschließung? Und er sagt, nein. Okay, dann hat sie Unzucht begangen. Er sagt, nein. Ja, wie war es denn? Ja, der Heilige Geist war es. Ja, genau. Wer ist sie, der Heilige Geist? Kennt ihr, oder? Geflügeltes Wort bis heute. Und dann kommt so die Verachtung, der Spott. Und genau das ist der Punkt. Bis heute müssen Menschen, die sich für Jesus entscheiden, Spott, Verachtung tragen. In westlichen Kulturen wird man als naiv, als dumm, als einfältig angesehen. In nicht westlichen Kulturen kann es sogar das Leben kosten. Braucht Mut, die Verachtung der Welt zu ertragen. Zweitens, die Entscheidung für Jesus braucht Mut, Mut, mein Recht auf Selbstbestimmung aufzugeben. Damals durften Väter dem Kind den Namen geben. Und in der Regel hat man das Kind so genannt, wie der Vater hieß. Und jetzt verzichtet Josef in diesem Moment, dem Kind Josef zu sagen und sagt ihm stattdessen Jesus. Also Josef entscheidet sich, sein Recht auf Selbstbestimmung aufzugeben und gibt stattdessen den Namen Jesus und nicht seinen Namen. Und genau das ist spannend bis heute. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin interessiert, Christ zu werden, aber unter meinen Bedingungen. Ich bin interessiert, Christ zu werden, aber nur dann, wenn ich das nicht tun muss oder das weiterhin tun darf. Was machen diese Menschen? Sie geben diesem Gott ihren eigenen Namen. Sagen, Jesus, ich will, aber nur unter meinen Bedingungen. Ich gebe dir meinen Namen, du sollst so heißen wie ich. Ich bestimme, was in meinem Leben wichtig ist. Möchte ich fragen, lebst du auch so? Du sagst, Jesus, du darfst mein Leben haben, aber das nicht. Vielleicht denkst du jetzt an eine bestimmte Sünde, vielleicht an eine Sucht. Du denkst, ich will ja eigentlich nicht, aber ich will auch nicht wirklich davon loskommen. Vielleicht denkst du, Jesus, du darfst mein Leben haben, aber das ist mir wichtiger als du. Ich kann mir vorstellen, dass Gott jetzt wie durch die Reihen geht und euch so liebevoll auf die Schultern tippt. Er sagt, übrigens, ich möchte von dir, dass du das weniger tust. Oder ich möchte, dass du da mehr Priorität gibst, dieser Sache. Die Entscheidung für Jesus braucht Mut, Mut, mein Recht auf Selbstbestimmung aufzugeben. Man nennt das in der Bibel auch Selbstverleugnung. Verleugne sich selbst. Kreuz auf sich nehmen. Und diese Selbstverleugnung ist etwas, was in unserer Kultur als absolut verrückt gilt. Heute wird uns gesagt, durch Filme, durch Werbung, wo auch immer, es wird uns ständig gesagt, sei dir selber treu. Tue, was du willst. Mach, wozu du Lust hast. Tu einfach, worauf du Lust hast, hat kürzlich jemand gesagt. Das bedeutet eigentlich, gehorche deinen Trieben, lass dich von ihnen kontrollieren und verliere immer mehr deine Freiheit. Das ist ganz typisch für unsere Kultur. Die eine Aussage führt genau zum Gegenteil. Das ist das, was Jesus meinte, der Dieb kommt nur, um zu schlechten zu stehlen und umzubringen. Das, was uns unsere Kultur einredet, bringt letztlich nie Freiheit. Jesus aber ist gekommen, um uns die wahre Freiheit zu bringen, und die geht über Selbstverleugnung. Es braucht Mut, um sein Recht auf Selbstbestimmung aufzugeben, aber billiger geht es bei Gott nicht. Vor 23 Jahren, weiß noch genau, wo das war, habe ich mein Leben ganz bewusst Jesus hingegeben. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass das 23 Jahre lang in jeder Sekunde immer so absolut radikal war. Aber ich habe mich damals entschieden, Jesus, ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte tun, was du von mir willst, egal was du von mir willst. Und ich möchte keine Sünde in meinem Leben tolerieren. Jetzt 23 Jahre später bin ich sehr erstaunt, wo ich gelandet bin. Ich habe kürzlich jemand gesagt, also eigentlich staune ich sogar, dass ich Pastor bin heute. Eigentlich irgendwie passt das gar nicht so zu dem, was ich so ursprünglich wollte, doch heute ab und zu noch will. Aber wenn ich zurückblicke, muss ich auch sagen, insgesamt war es ein gesegnetes Leben. Und es stimmt, wer sich an Gottes Wort hält, der erlebt Segen. Und oft ist es so, wenn wir uns nicht an sein Wort halten, dann fahren wir unser Leben irgendwie direkt in eine Wand. Und wir leiden dann unter unserer Entscheidung für uns selbst. Jesus alles zu geben kann Angst machen, aber es ist auch ein Abenteuer. Und vor allem, wenn ich Jesus meine ganze Loyalität gebe, dann wird er mir geben, was ich wirklich zutiefst brauche. Nämlich, dass er mir meinen Namen gibt. Ganz spannend. Wenn ich Jesus seinen Namen gebe, dann gibt er mir meinen Namen, meine Identität. Das ist das, was ich wirklich brauche, tief im Inneren. Noch das Dritte. Die Entscheidung für Jesus braucht Mut, zuzugeben, dass ich ein Sünder bin. Der Engel sagt Josef im Traum, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus kommt als Retter. Und er kommt als Retter zu uns oder er kommt gar nicht. Entweder oder. Ich kann Jesus nicht in mein Leben nehmen als Putzfrau. Manche haben so den Eindruck, ich nehme Jesus in mein Leben so als Putzfrau. Da kannst du ein bisschen putzen, brauchst 10 Franken und dann gang bitte wieder. So. Nein, Jesus kommt als Retter, als Herr in mein Leben. Das geht nur, dass ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Aber mich erinnert, dass vor 10 Jahren im Gottesdienst bei uns ein Mann war. Er hat den Gottesdienst nicht zum ersten Mal bei uns besucht, er kam immer wieder. Und dann plötzlich bekam er eine ganz, ganz heftige Diagnose. Ist unterdessen auch gestorben, schon lange. Aber als er so diese Diagnose bekam, begann es so zu denken. Und dann merkte er plötzlich, ich habe eigentlich immer schon an Gott geglaubt. Das war für mich nie ein Punkt. Aber eigentlich habe ich auch immer gedacht, dass ich ein guter Mensch bin. Und ich brauche Gott nicht wirklich so als Retter. Und da hat er sich dann bekehrt, ganz klar, und erkannt, dass er Sünder ist. Millionen von Menschen werden auch dieses Jahr wieder singen, so Lieder wie "Ich stehe an deiner Krippe hier". Die Frage ist, sind sie wirklich bei Jesus? Die Frage ist, bist du wirklich bei Jesus? Jetzt fragst du dich vielleicht, wie komme ich denn Mut für diese Entscheidungen? Vielleicht sollten wir die Frage mal umstellen und fragen, woher bekam Jesus den Mut, für uns in diese Welt zu kommen? Für uns ans Kreuz zu gehen? Ich glaube, die Antwort liegt in seiner Liebe. In der Liebe auch zu uns. Und wir bekommen den Mut für die Entscheidung für Jesus, wenn wir das Kreuz anschauen und schauen, welchen Mut es für Jesus bedeutet hat, für uns zu leben und für uns zu sterben. Und wenn wir da zum Kreuz schauen, dann sehen wir, wie groß die Liebe von Jesus ist. Darum schau zum Kreuz und schau, was Jesus für dich getan hat. Und du wirst anfangen, ihn zu lieben. Und dann wirst du den Mut bekommen, ihn in die Mitte deines Lebens zu stellen. Und er wird mit dir sein und du mit ihm. beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der heruntergekommene Gott bist. Es ist für uns nicht vorzustellen, was das für dich bedeutet hat, den Himmel, die Ehre zu verlassen, kleiner Mensch, Baby zu werden. Und Jesus, wenn ich diesen Text anschaue, dann staune ich auch über den Weg, den du gewählt hast, großer Gott, geboren zu werden von einer Jungfrau, unter die Sünde gestellt. Jesus, ich danke dir für das, was du für uns getan hast. Es ist mein Wunsch für mich und für uns heute, dass wir einmal mehr die Entscheidung für dich treffen. Schenk uns den Mut, uns für dich zu entscheiden. Bitte dich, dass du durch die Reihen gehst, dass wir unser Leben und uns hilfst, dass wir unser Leben ganz dir neu zur Verfügung stellen können heute. Amen.